Es ist kurz nach Mitternacht. Wir befinden uns in einer Pariser Wohnung im ersten Stockwerk. Einem Mann und einer Frau sind die Augen verbunden. Ihre Arme und Beine sind an Stühlen gefesselt. Die vier Kriminelle, die sich auch in der Wohnung befinden, beginnen mit ihrer Arbeit. Die Ganoven hauen mit Hammer und Meißel ein Loch in den Fußboden. Ihr Ziel? Das darunter liegende Juweliergeschäft. Doch sie müssen vorsichtig sein. Die Alarmanlage des Schmuckhändlers reagiert sehr empfindlich auf Erschütterungen. Nur ein zu kräftiger Hammerschlag und sie fliegen auf. Mit großem Geschick schaffen sie es, eine kleine Öffnung freizuschlagen. Durch das Loch hindurch friemeln sie einen Regenschirm, den sie dann aufspannen, um so den herunterfallenden Schutt aufzufangen. Es sind Profis am Werk. Das Hämmern geht weiter. Nach fast 3 Stunden ist das Loch groß genug für die Einbrecher. Sie seilen sich ab und betreten einer nach dem anderen das Juweliergeschäft. Die Beute, die sie in dieser Nacht mitgehen lassen, ist mehrere Millionen französische Francs wert. Ja, diese Filmszene sorgte bei ihrer Veröffentlichung im Jahr 1955 für Aufsehen. Sowas hatte man in der Form noch nicht gesehen. Auch in Deutschland ist man begeistert von der Intensivität. Doch einige Journalisten und Politiker wollen den Film verbieten, denn man ist sich sicher, dieser Film macht aus unschuldigen Bürgern rücksichtslose Kriminelle.
Was war das?
Ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt. Rücksichtslose Kriminelle klingt sehr gut am Anfang.
Sehr gut.
Ich fand auch gut, wie du einfach friemeln mit in den Text reingenommen hast.
Das ist ein schönes Wort, oder? Ja, ich wollte das auch mal wieder benutzen.
Ich finde das auch sehr schön.
Das benutzt man viel zu selten, vielleicht ein, zwei Mal im Jahr.
Ich überlege, ob das so ein Sachsen-Ding ist, friemeln.
Gut, ich bin ja eigentlich kein Sachse. Ich
weiß nicht, schon, ob das als Brandenburger und Thüringer gilt man eigentlich schon.
Ich habe wahrscheinlich Grenzgebiet, ich habe es mitbekommen.
Ja, sehr schön. Martin, hat mir gut gefallen, aber bevor wir jetzt sagen, worum es geht, oder du uns erzählst, worum es geht, stell dich doch erstmal kurz vor.
Ja, ich bin der Martin, ich bin freier Journalist. Ich schreibe eigentlich meistens über Videospiele für Online-Magazine und Print-Produkte. Und ich mache mit Lukas hier zusammen das Filmmagazin, diesen Podcast.
Ja, ich bin auch freier Journalist und arbeite im Gegensatz zu dir fast gar nicht für Print. So nicht was. Nur fast, sondern gar nicht.
Deswegen benutzt du solche Wörter wie Friemel nicht.
Deswegen benutze ich doch, ich erst recht, weil ich arbeite ja im Radio. Und da ist immer ja so, weißt du, da hat man ja, trägt man ja das Herz auf der Zunge.
Da sagst du auch mal Friemeln?
Oh Gott, da sag ich auch mal Friemeln. Naja, okay. Das Filmmagazin ist ein Podcast, in dem wir einmal in der Woche Geschichten, coole Geschichten erzählen und haben, über Filme natürlich, und haben immer ein Thema, das dem wir uns gemeinsam widmen. Das heißt, unser Thema wechselt mal alle 2 Wochen. Das heißt, erst erzählt der eine Geschichte zu einem Thema, dann der andere und dann wechselt das Thema. In der vergangenen Woche habe ich was über Haie erzählt und es ging quasi um Auswirkungen, die Filme hatten. Und darum soll es auch heute bei dir gehen.
Genau, um negative Auswirkungen. Oder man kann das, bei mir kann man das als Fragezeichen, glaube ich, benutzen.
Negative Auswirkungen?
Negative Auswirkungen.
Stimme nach oben.
Ja. Denn das möchte ich mal dann in Frage stellen, ob das wirklich so war. Aber zumindest war das eine Zeitweise, wurde das stark diskutiert, dass dieser Film negative Auswirkungen hatte. Denn wir bewegen uns, wie ich ja auch am Anfang gesagt habe, im Jahr 1955, die Anfangsjahre der BRD. Sie gibt es noch nicht so lange. Und damals gab es aber natürlich auch schon die FSK. Die freiwillige Selbstkontrolle, die den Filmen eine Altersfreigabe gegeben hat. Und die hat auch zu den Anfangsjahren der BRD, so war das die geläufige Spruchpraxis, dass wenn es um Kriminelle in Filmen geht, also in Kriminalfilmen vor allen Dingen, oder wenn irgendwelche Verbrechen gezeigt werden, dann sollten Kriminelle auf jeden Fall auf der Leinwand kein erstrebenswertes Leben oder gar ein luxuriöses Leben führen. Sie sollten auch nicht menschlich gezeigt werden, sondern eher menschenverachtend. Denn es war auf jeden Fall, was gezeigt werden sollte, ist, dass Kriminalität sich nicht auszahlen soll und dass Verbrecher immer ihre gerechte Strafe bekommen.
Man wollte die Leute quasi ein bisschen erziehen.
Richtig, richtig. Da wollte man keine anderen Zwischentöne zulassen. Denn vor allen Dingen sollte der Film eben nicht zu einer Nachahmung animieren. Also man hat den Film gesehen und sagt danach, yo, was ich da gesehen habe, fand ich ziemlich gut. Ich glaube, ich werde jetzt auch immer Verbrecher.
Klar.
Ne? Und wenn das halt nicht in dem Film passiert, dass deutlich wird, dass diese Nachahmung nicht gut ist, dann sollte das auf jeden Fall mit entsprechenden Texten am Anfang oder am Ende des Films nochmal deutlich gemacht werden, dass Verbrechen sich niemals lohnt. Zum Beispiel gab es da den Fall von Jagd auf Dillinger. Der ist von 1945. Der erschien dann auch in Deutschland. Und dort wird ein anfangs eingeblendeter Text, dass die Verbrechen eben nicht lohnt, nochmal am Ende wiederholt. Und es wurden bestimmte Szenen herausgeschnitten in der deutschen Version dieses Films, in denen Held oder der Verbrecher im Film, der hier die Hauptrolle spielt, eben ja etwas menschlicher gezeigt wird oder auch ein bisschen sympathisch gezeigt wird, indem man zum Beispiel ein Kino besucht und dort sich auch amüsiert, was er dort sieht. Das findet man in der deutschen Version gar nicht, weil die FSK gesagt hat, ja, da kommt er irgendwie zu sympathisch rüber. In den Medien in den 50er Jahren, da ist zudem das Thema Jugendkriminalität und Film sehr präsent. Die Befürchtung ist auch dort, dass Filme irgendwie Straftäter erschaffen. Und viele reißerische Artikel, die behandeln das, obwohl es eigentlich schon damals Studien gab, wissenschaftliche Untersuchungen, die eigentlich bestätigen, dass es keinen direkten kausalen Zusammenhang gibt zwischen einem Kriminalfilm und einem echten Verbrechen.
Ja, wie das mit Studien so ist, hallo, Medienwirkungsforschung. Ist ja immer so, wie man glaubt, dass es ist.
Genau. Man kann das wahrscheinlich, wir kennen das wahrscheinlich eher unter der Killerspieldebatte. Dort ist das Ganze dann nochmal eigentlich aufgetreten, kann man sich so ähnlich vorstellen. Gab es das dann in den 50er Jahren auch schon, nur halt mit Film. Jetzt kommt es aber, 1955 erscheint nun der französische Kriminalfilm Riffifi. Der basiert auch auf dem gleichnamigen Roman von Auguste Le Breton. Und dort geht es um den sanften Tony, wie er im Film genannt wird.
Klingt jetzt nicht sonderlich verbrecherisch.
Das stimmt. Der hat aber, als wir ihn kennenlernen, den sanften Tony, hat er gerade mehrere Jahre im Gefängnis verbracht. Gerade erst freigekommen, aber schon bald dreht er wieder krumme Dinger. Denn zusammen mit drei weiteren Kriminellen bricht er in ein Juweliergeschäft ein, indem er ein Loch in den Fußboden der darüber liegenden Wohnung bohrt und kommt so dort rein. Diese Einbruchsszene ist dann auch das Highlight im Film. Die geht so ungefähr 22 Minuten. Dort gibt es keine Dialoge. Also diese Verbrecher reden da nicht miteinander, sondern ziehen einfach ihr Ding durch. Es gibt auch keine Musik.
Aber was machen die da die ganze Zeit?
Die hauen halt. Und gucken halt auf die Uhr, ein bisschen gucken aus dem Fenster.
Klingt spannend.
Ja, ist jetzt, für damalige Zeit war das sehr, sehr spannend. Heute jetzt nicht mehr wirklich. Es gibt auch keine Musik währenddessen. Die habe ich jetzt mal hier für das Intro nachträglich hineingefügt, weil nur diese Geräusche von dem Hämmern wäre ein bisschen langweilig gewesen. Deswegen habe ich das hier mal bisschen.
Aber gut, damit handelt. Hattest du die perfekte Voraussetzung, um ein Intro zu machen, weil du hattest quasi eine cleane Tonspur.
Das stimmt. Siehst du mal. So. Obwohl dann kann man sich tatsächlich den Film auch noch bei Amazon Prime anschauen. Die ist ein bisschen rauschig, irgendwie die Tonspur, zumindest die deutsche Tonspur. Deswegen habe ich jetzt auch mit der Musik, hat man die nicht, deswegen, weil es ist alles alt. Deswegen dies aber auf jeden Fall das Highlight des Films. Damit wurde der auch beworben, dann auch in Deutschland, auch international mit, das hat man noch nicht gesehen, so eine lange Einbruchsszene. Aber man kann auch jedenfalls sagen, die Diebe haben von ihrer Beute nicht besonders viel, denn eine zweite rivalisierende Räuberbande ist auch heiß auf die Klunker, die dort erbeutet werden. Es kommt dann auch zu einem Showdown oder auch zu einem Streit zwischen den Banditen und auf Französisch Streit und Krach ist dann auch Riffifi.
Fingerschnippen intensifying.
Richtig, wir wollen davon auch etwas. Bei Riffifi sieht dann die FSK auch eigentlich auch keinen Handlungsbedarf, weil der Gerechtigkeit Genüge getan wurde, wie es in dem Dokument oder in dem Beurteilungsdokument heißt, weil alle Verbrecher im Film auch sterben, Spoiler. Und die Polizei muss dann die Beute nur noch einsacken.
Gut.
Die Gewalt, die ist dann auch nicht sehr zurückhaltend inszeniert. Da seien auch schon amerikanische Filme, waren eigentlich deutlich blutiger in dem Sinne. Also wir hatten es ja schon mal in der vergangenen Folge gesagt, dass so ältere Filme, die hatten häufig so, dass man einfach einen Revolver gesehen hat, der wurde abgedrückt, dann kam ein bisschen Rauch raus und dann hat sich der getroffen wurde, einfach nur so die Hand an der Brust gehalten und er wurde getroffen, aber hat sonst nichts mehr gesehen.
Au,
das hat aber jetzt aber ganz schön weh, ich fall mal um. So war das auch bei Riffifi, deswegen, da sieht man keine direkte Gewalt. Und es kam aber trotzdem die Frage auf bei der FSK, ob denn dieser Einbruch, den man dort hier halt sieht, ob der irgendwie eine Inspiration für Drittbrettfahrer sein könnte. Diese Vermutung wurde aber abgewiesen, weil Fachleute gezeigt werden. Und das ist eigentlich eh schon bekannt, was die dort machen. Das ist jetzt nicht kein neues Wissen oder so. Und man braucht dazu ja auch Spezialwerkzeug. Nicht nur halt, um dieses Loch zu bohren, sondern halt auch, um später den Tresor zu öffnen, den die Ganoven dann aufknacken. Da braucht es ja Spezialwerkzeug. Deswegen ist das jetzt so für den ja gewöhnlichen 0815-Bürger ist das jetzt nichts irgendwie, was eigentlich irgendwie ja eine Imitation verlangen könnte oder inspirieren könnte. Deswegen wird der Film ohne Schnitte ab 16 Jahren freigegeben. Der Film startet dann auch im Oktober 1955 mit sehr guten Kritiken in Deutschland, aber ein paar Monate später, im Januar 1956, titelt die Münchner Abendzeitung, der Film löst Einbruchswelle aus. Ja, denn seit 2 Jahren hätte es in München keine geknackten Geldtresore gegeben. Aber seit dieser Film im Kino läuft, hätte es bereits 10 solcher Versuche gegeben.
Okay.
Ein Täter soll auch in sein Tagebuch geschrieben haben, Refifi gesehen, solche Sachen.
Aha.
Ja.
Und stimmt das?
Das 2 Wochen später schreibt dann die Münchner Illustrierte, Refifi macht Schule, ein Film als Lehrmeister. Dort geht es dann um eine Essener Schülerbande, die angeblich à la Refifi in ein Lokal eingebrochen sei. Und dann hat auch daraufhin auf diesen Berichten der Lokalzeitung hat dann der bayerische Landtagsabgeordnete Wenzel Köhler fragt dann daraufhin im bayerischen Landtag, der sagt dann, wie die Staatsregierung die Kinobesucher, insbesondere aber unsere Jugend, vor solchen charakterverderbenden Filmen zu bewahren gedenke. Ja, stellt er diese Anfrage und da antwortet dann auch der bayerische Innenminister zu dieser Zeit, unsere Hände sind hier leider gebunden, die FSK hätte diesen Film verbieten sollen, wir hätten das ja gerne gemacht.
Wir hätten gerne zensiert.
Richtig. Über die nächsten Wochen gab es dann immer wieder Medienberichte, die einen realen Einbruch irgendwie dafür Refifi verantwortlich machen. Also der Kölner Stadtanzeiger hat zum Beispiel im April 1956 titelt er Refifi Einbruch ging daneben. Ja, und all diese Berichte, die sehen auch jetzt endlich den Beweis, aha, guck mal, wie schädlich Filme doch sind und wie sehr sie auch Inspiration sein können. Und man möchte besonders jetzt hier auch eine Verschärfung der FSK-Regeln durchsetzen. Und es gibt auch einige ja, populäre Filmkritiker, die Ähnliches fordern. Am Ende muss man aber sagen, passiert glücklicherweise nichts. Die FSK-Regeln werden nicht verschärft und auch der Film wird es nicht verboten. Auch wenn es dort mehrere Stimmen gibt, die sich auch im Radio zum Beispiel auch melden und dort halt Kritiken vorlesen und auch Kritiken an dem Film lassen, dass ja das alles sehr charakterverderbend sei. Aber jetzt natürlich die Frage, wie konnte es denn überhaupt so weit kommen, dass sie auf einmal hier diese Medien darauf gestürzt haben oder viele Zeitungsartikel sich darauf gestürzt haben und auf einmal dann eine Verbindung gesehen haben. Hm. Also, dass ein Kriminalfilm in Deutschland diese Bedenken auslöst, das kommt auch nicht von ungefähr. Das ist auch vielmehr eine logische Konsequenz einer jahrzehntelangen Panik. Und dazu müssen wir auch noch mal ein bisschen noch weiter in die Vergangenheit gehen. Noch mal 50 Jahre zurück zur Zeit des Deutschen Kaiserreichs.
50 Jahre, okay.
50 Jahre tatsächlich. 1905. Dort gibt es nämlich einen sehr aufsehenerregenden Fall. Dort gibt es nämlich den Verbrecher oder Kriminellen Rudolf Henning. Der war Lederarbeiter 1905 und er bringt 1905 einen Mann in Berlin um. Der wird dann auch von der Polizei gesucht, aber mehrmals entkommt er der Polizei. Er kann sogar während seiner Flucht einen Polizeibeamten überwältigen. Nach seiner Flucht will er seine Memoiren verkaufen tatsächlich. Da meldet sich dann die Berliner Tageszeitung und bietet dafür Rudolf Henning 1700 Reichsmark an. Das war aber nur ein Trick dieser Berliner Lokalzeitung. Die kontaktieren nämlich die Polizei daraufhin und machen quasi faken so ein Treffen zwischen der Zeitung und dem Rudolf Henning. Aber obwohl das alles abgesprochen ist, kann Henning wieder entkommen. Er wird dann aber später doch noch irgendwann gefasst und zum Tode verurteilt und wird dann auch schließlich hingerichtet. Aber diese ganze Geschichte hat dann mehrere Filmemacher ja inspiriert, darüber einen Film zu machen, über dieses ganze Kapitel Rudolf Henning und seine Flucht, seine mehrmalige Flucht von der Polizei. Das findet aber die Berliner Polizei gar nicht so gut, dass da mehrere Filme entstehen sollen.
Gut, wer hätte das gedacht?
Ja, deswegen verbietet das Berliner Polizeipräsidium 1906 auf künstlichem Wege hergestellte Darstellungen von Hennings Mordtat und seiner Flucht fortzuführen. Denn der Grund dafür ist, man möchte keine Verunglimpfung der Polizei zeigen.
Gut, ich wollte gerade fragen, kann man das so einfach verbieten? Aber gut, ich meine, wann sind wir? 1905?
1906.
Ja, 1906, okay. Dann okay.
Da geht das. Das Verbot wird tatsächlich aber schon einige Tage danach schon wieder aufgehoben, weil das dann doch nicht so ganz rechtskräftig ist. Aber in der Folge baut die Berliner Zeit eine Zensurstelle auf. Und das ist dann tatsächlich auch die erste, die es in Deutschland gibt. Also Kinobesitzer müssen dann wirklich Filme einreichen und die Polizei entscheidet dann, ob diese Filme verboten werden, ob sie für Kinder verboten werden oder ob nur einzelne Szenen rausgeschnitten werden. Das war dann wirklich diese erste Vorzensur, die Deutschland zu dieser Zeit hatte. So wird dann irgendwann, nachdem die Berliner Polizei das so handhabt, folgen auch weitere Teile Deutschlands, also halt auch München zum Beispiel, hat dann so eine Polizeistelle, auch Dresden bekommt dann kurze Zeit nachdem eine Polizeistelle, die sich darum kümmert oder eine spezielle Abteilung. Es war aber relativ schwierig, das Ganze zu kontrollieren, weil zu dieser Zeit dann konnte man nicht so ganz kontrollieren, ob diese Kopien, die jetzt im Umlauf waren von diesem Film, die waren ja auch meistens sehr kurze Filme, so 5 bis 10 Minuten. Diese Langfilme gab es noch gar nicht. Da wusste man nicht, ist denn das jetzt die ungeschnittene Version oder ist es die geschnittene Version? Das konnte man noch nicht so wirklich kontrollieren. Deswegen wurden ab 1907 die Zensurkarte eingeführt. Da wurde dieser ganze Apparat mal ein bisschen bürokratisiert.
Ja, die ja übrigens heute auch für die Filmgeschichtsforschung sehr wichtig sind, Zensurkarten, weil man anhand derer auch tatsächlich den originalen Schnitt ein bisschen nachvollziehen kann.
Genau, da wurde dann wirklich festgehalten, Name des Films, welche Firma hat den gemacht und welche Schnitte wirklich in welcher Form vorgenommen wurden. Also das Ganze schön verdeutscht, kann man sagen, dass es auch alles nachweisbar ist. Und was dann neben diesen Zensurkarten ist ein weiterer wichtiger Fakt, denn zu dieser Zeit entstand auch der sogenannte Kampf gegen Schmutz und Schund, der sich zur Aufgabe gemacht hat, die Volksgesundheit zu verteidigen, also mal in Anführungszeichen. Da ging es eigentlich vor allen Dingen um Schundliteratur, also das sind vor allen Dingen Detektiv- und Abenteuergeschichten, die nach Meinung einiger billige Unterhaltungsware waren für die Unterschicht, der die niedrigen Bedürfnisse irgendwie ansprach, aber irgendwie dann auch die Moral bedrohte und auch vor allen Dingen auch zu Verbrechen anstiftete oder Anreize schuf. Dieser Kampf gegen den Schund war dann vor allen Dingen für das Bürgertum sozusagen eine Möglichkeit, sich ein bisschen zu profilieren und sich ein bisschen so nach unten abzugrenzen. Denn diese Mittelschicht, diese neue Mittelschicht, die sich im 19. Jahrhundert gebildet hat durch die Industrialisierung und die Urbanisierung, die wollte sich vor allen Dingen von den sozial Schwächeren abgrenzen und wollte sich quasi dort zeigen, hier, so sind wir nicht, so diese niederen
Schmutz
Bedürfnisse.
Schmutz und Schund.
Schmutz und Schund eben. Wir sind besser als das. Und diese Schmutzliteratur gab es eben nicht, sondern es gab auch die Schund- oder die Schundliteratur, sondern es gab auch die Schundfilme, die dann quasi die ähnlichen Bedenken gab es dort, dass es dort Detektiv- und Abenteuerfilme, die irgendwie halt die niederen Bedürfnisse ansprach. Deswegen galten halt Filme, die ähnliche Thematiken irgendwie behandelten als Schundfilme. Und da gab es dann halt auch einige einflussreiche Gruppe von Kinokritikern, die halt entsprechende Schriften und Zeitungsartikel veröffentlichten, die dann sich auch für eine stärkere Filmzensur einsetzten. Da wäre zum Beispiel eine, jetzt um das Ganze mal ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich hier mal was von 1911 mitgebracht. Dort hat sich der Theologe Adolf Sellmann einen Vortrag gehalten bei der 26. Generalversammlung des Westdeutschen Sittlichkeitsvereins. Ja, das gab es wirklich mal. Der Titel dieses Vortrags war Der Kinematograph als Volkserzieher, der Kampf gegen Schundfilme. Und dort möchte ich mal kurz ein, zwei Sätze vorlesen. Also Adolf Sellmann schreibt dort oder hat dort gesagt, ich kann mir denken, wie etwa ein leicht einflussbares Kind gerade im Kino durch ein Verbrecherstück zum Verbrechen angeleitet wird. Man muss ja nur die Zusammenhänge zwischen Verbrechen und Kinobesuch aufsuchen, wie man es bei der Schundliteratur schon immer getan hat. Ich bin mir sicher, dass man eine große Zahl von Einzelfällen allmählich sammeln könnte, wenn man erst die Aufmerksamkeit der Allgemeinheit auf diese Gefahren gelenkt hat. Ja, also man ist sich ja sicher, dass auch diese Schundfilme irgendwie reales Verbrechen auslösen. Aber trotz dieser Bewegung kann man auch wirklich sagen, dass die Kinobranche trotzdem sehr boomte und auch immer mehr Kinos in der Folge entstanden. Diese Vorzensur, die dann die Polizei aber eingeführt hat, die wird dann auch in der Weimarer Republik fortgesetzt. Denn die Nationalversammlung der Weimarer Republik, die beschließt 1920 das Lichtspielgesetz. Das ist dann wirklich, wo die Zensur dann wirklich gesetzlich festgelegt ist und geregelt ist und man wirklich die auch ja schwarz auf weiß hat. Und auch hier kommen dann auch die Zensurkarten zum Einsatz. Das ist dann die Erfahrung, die man aus dem Kaiserreich gesammelt hat, dass das ziemlich gut funktioniert, die dann diese Schnitte festhielten. Schätzungen gehen jetzt davon aus, dass in der Weimarer Republik ungefähr bis zum Ende, also bis 1933, ungefähr 70.000 Filme vom Staat kontrolliert wurden. Dort waren dann auch so die ja, die gleichen Kriterien, die auch zur Kaiserzeit vorherrschten, also dass die Filme halt nicht irgendwie ja sittlichkeitsverrohend sind oder die Moral gefährden sollten. Und für diese Kontrolle wurde dann die sogenannte Reichsfilmstelle gegründet, die dann diese Filme kontrollierte. Das ist ja nicht so, Reichsfilmstelle macht es auch dann später den Nazis ziemlich einfach, dann weitere Filme zu kontrollieren, diese ganzen Strukturen, Filme zu kontrollieren und die irgendwie da ein bisschen auch gewisse Filme mit Argwohn zu begutachten, die gab es schon sehr, sehr lange auch in Deutschland. Und auch hier stand halt auch besonders dieser Schutz der Jugend im Fokus. Man hat das natürlich immer gesagt mit, ja, aber unsere Kinder.
Denkt
mal an die Kinder. Ja. Wenn die das sehen, dann schaffen wir uns ja wirklich Kriminelle von Anfang an schon. Züchten wir uns hoch. Und die Kriminalfilme, wenn es die denn gibt, die sollen nach Auffassung dieser Reichsfilmstelle dann Verbrechen zeigen. Die sollen aber halt nur zeigen, die dann auch bestraft werden. Also Verbrecher zeigen, die irgendwie auf irgendeine Art und Weise bestraft werden. Und die sollen auf jeden Fall beim Publikum keine Bewunderung hervorrufen. Und das gilt aber das Ganze natürlich auch für Romane und Presseberichte. Also keine Verherrlichung von Kriminalität und keinen Grund geben, dass irgendwie irgendwelche Erzeugnisse zur Nachahmung imitieren könnten. Diese verbalen Angriffe gegen Filme und Kriminalfilme, die hörten dann auch nach diesem Lichtspielgesetz nicht auf. Es gab immer mal wieder Meldungen, dass hier der Staat wachsam sein sollte. Zu den großen Befürwortern der staatlichen Zensur war zum Beispiel auch die katholische Kirche. Spoiler oder Überraschung.
Große Überraschung.
In einem Schreiben an den Reichsinnenminister schrieb zum Beispiel eine Bischofskonferenz, dass Filme, in denen Verbrecher als geschickt oder schlau dargestellt werden, insbesondere Jugendliche zu Nachahmungstaten animieren. Zitat: Damit wird die natürliche Scheu vor der Gesetzesübertretung und Strafe, aber auch die Achtung vor den Organen der öffentlichen Ordnung und vor der Obrigkeit erschüttert.
Klar.
Ne? Zu dieser Zeit hat sich auch mal ein bayerischer Abgeordneter.
Bayern geht schon gut los.
Ist sehr häufig Bayern tatsächlich. Hat sich im Landtag auch mal geäußert. Beim Kapitel Lichtspiel, also Lichtspielkino, beim Kapitel Lichtspiel wurde von verschiedenen Herren darauf hingewiesen, dass diese heutzutage manchmal geradezu Verbrecherschulen geworden sind. Ich kann Ihnen hier ein Beispiel aus Bayreuth bringen. Ein junger Mann hat ein Mädchen erschossen, um es zu töten. Er hat erklärt, wir sind gerade aus dem Kino gekommen und da wurde eine solche Geschichte aufgeführt. Das hat mich auf den Gedanken gebracht, ich schieße das Mädchen tot.
Ja, okay.
So direkt funktioniert das. Oder ja, so war
Ursache, bei Wirkung.
Ursache,
so einfach ist es.
So einfach ist es. Durch diese staatliche Zensur, die da geherrscht hat zur Zeit der Weimarer Republik, wurden aber diese Schundfilmrufe mit der Zeit aber auch ein bisschen leiser, muss man sagen. Das war gerade zu den Anfangsjahren noch ein bisschen lauter, da sich diese Kontrolle halt auch sehr als effektiv herausstellte und irgendwann auch eine gewisse Gewöhnung auch an die Gewalt stattgefunden hat. Und irgendwann hat es auch nicht mehr ausgereicht, dass ein Film einfach nur Gewalt dargestellt hat oder ein Verbrechen dargestellt hat, um ihn irgendwann zu einem Skandal zu hoch zu jazzen. Da braucht es dann noch weitere Skandalzutaten, damit da irgendwas passiert. Das war zum Beispiel bei dem wichtigen Film Panzerkreuzer Potemkin von Sergei Eisenstein. Der wurde in Deutschland nur in sehr stark geschnittener Fassung gezeigt oder sogar verboten, weil man halt fürchte, neben der Gewalt, die im Film...
Revolution,
dass irgendwie diese bolschewistische Botschaft im Film ja irgendwie hier eine Revolution ausrufen könnte und diese Angst vor dem Kommunismus hast du ja vor allen Dingen vorgeherrscht, dass hier dieser Film einen kleinen Skandal ausgelöst hat. Dass man diese Gewöhnung an die Gewalt sieht man dann wahrscheinlich auch am besten daran, dass dann irgendwann Filme wie Fritz Langs M, eine Stadt sucht einen Mörder, halt keine Kontroverse auslösen von 1933. Die waren dann einfach, obwohl der Film sich sogar auf einen realen Serienkiller bezog, gab es da keine großen Kontroversen mehr. Aber es konnte halt dann eben doch passieren, wie jetzt im Falle von Riffiffi, dass dann doch irgendwie dann die Voraussetzungen so da waren und es zumindest zufälligerweise statistisch gesehen vielleicht ein paar mehr Einbrüche gegeben hätte oder gegeben hat, die dann die Leute dazu veranlasst hat, hier eine Verbindung zu ziehen von dem Film zu den realen Verbrechen. Deswegen möchte ich noch kurz mal auf Riffiffi noch mal eingehen. Der Film war dann auch sehr erfolgreich, auch vom Einspielergebnis her. Aber es gab dann tatsächlich sehr viele ähnliche Gangsterfilme, die sich auch um einen Raub drehten, die dann irgendwie das Riffiffi-Narrativ übernommen haben. Es gibt dann auch noch ein paar Fortsetzungen des Riffiffi-Romans, die dann auch verfilmt wurden. Dann gibt es dann zum Beispiel Riffiffi bei den Frauen. ist dann auch so ein Nachfolgerroman, der dann auch verfilmt wurde. Dort gab es tatsächlich einige bei der FSK, die diesen Film auch ab 18 freigeben wollten, nach den Erfahrungen, die man davor gemacht hatte. Aber wurde dann doch nicht durchgesetzt und man wollte den Film auch nicht verbieten, weil man dann hier mit dem Argument war, sah, dass hier der Einbruch noch komplizierter war.
Klingt so ein bisschen aber wie ein französisches Oceans.
So ein bisschen ist es das wahrscheinlich auch, ja. Das ist dann hier mehrere Einbrecher, die jeder hat auf seine, ist ein Spezialist für irgendwas, ne? Der eine, der besonders gut Tresore knacken kann, einer, der besonders gut einbrechen kann in das Geschäft. Das kommt ja, also wahrscheinlich kann man sagen, Ocean ist auch ein bisschen inspiriert von Riffifi, auf jeden Fall. Weil es gibt dann noch viele weitere Riffifi-Filme. Es gibt dann noch Riffifi in Tokio und Riffifi in Paris. Das sind noch alles.
Das klingt wieder nach The Fast and the Furious.
So ein bisschen ist es das auch. Das sind auch alles offizielle Fortsetzungen mehr. Also die haben zwar alles miteinander nichts zu tun, aber die basieren alle auf den Roman von Auguste Le Breton. Deswegen kann man die zumindest irgendwie alle in einen Topf werfen. Es gibt dann aber auch ein paar Riffifi-Filme, die bekommen erst in der deutschen Übersetzung bekommen die den Titel Riffifi, obwohl die gar nichts miteinander zu tun haben, einfach nur Kriminalfilme sind. Das ist schon bei Beispiel Riffifi in Stockholm, Riffifi am Karfreitag und das Millionending Riffifi in Berlin. Ah, das sind jetzt alles Filme, okay, die eigentlich damit nichts zu tun haben, aber einfach, weil dieser Film so bekannt war, 1955 hat man dann versucht, dadurch ein bisschen Aufmerksamkeit zu schaffen. Und dadurch, dass Riffifi dann irgendwann einfach stand für einen Verbrecherfilm oder wo es einfach um einen Einbruch ging. Und heute ist tatsächlich Riffifi auch Teil des Sprachgebrauchs geworden, so ein bisschen. Weil erst im März diesen Jahres titelte die Lokalzeitung Rhein-Pfalz Riffifi im Stoffdruckmuseum. Dort gab es halt einen Einbruch in dem Museum. Der Tagesspiegel hat auch vor kurzem getitelt, Pariser Bankräuber spielen Riffifi.
Okay.
Die Bild-Zeitung hat 2009 getitelt, Riffifi-Einbruch im KDW.
Okay.
Die Nordwest-Zeitung, spektakulärer Einbruch in Riffifi-Manier.
Ist mir noch nie aufgefallen.
Tatsächlich also, ist es mir auch jetzt erst aufgefallen. Also wenn man jetzt nach Riffifi googelt und nach aktuellen, das irgendwie nach Datum ordnet, dann kriegt man tatsächlich einige Zeitungsartikel, wo es um Einbruch geht, wo dann irgendwie in Riffifi-Manier oder à la Riffifi irgendwie drinsteht, was mir vorher auch gar nicht aufgefallen ist. Aber tatsächlich ist das im Deutschen, ist das tatsächlich jetzt so eine Redewendung, wenn irgendein Einbrecher irgendwie durch die Decke oder durch den Fußboden irgendwie die einbrechen, dann wird gerne das Wort benutzt oder in Riffifi. Ja. Aber es wird auch manchmal einfach für besonders komplizierte Einbrüche, der ist auch gerne benutzt, dieses Riffifi.
Spannend.
Deswegen, wenn ihr das irgendwo mal lest demnächst, dann liegt das in diesem Film.
Ihr habt bei uns gehört, wo es herkommt.
Ja. Deswegen ist es ganz faszinierend, dass es das für ein paar Wochen, zumindest 1955 oder 1956 in Deutschland, dann eine große Panik gegeben hat, die dann aber jetzt zu nichts geführt hat, aber die so ein bisschen der logische Konsequenz war von dem, was davor passiert ist. Und dass diese ganzen Panik darum, dass hier Filme auch ein reales Verbrechen auslösen können. Das ist gerade eine sehr deutsche Sache.
Ja, ein Sturm im Wasserglas.
Ja, so kann man das sehen.
Ich habe gerade was sehr Cringiges gemacht.
Was hast du getan?
Ich habe mein Wasserglas genommen und habe in die Kamera geblinzelt. Denn, ihr könnt ja uns auch sehen, wenn wir unsere Podcasts machen. Das wissen vielleicht einige von euch noch gar nicht. Wenn ihr den Podcast nur in Anführungsstrichen hört, könnt ihr nämlich auf Twitch sehen, jeden zweiten Freitag live oder aber bei YouTube gibt es die Folgen auch im Bild. Dann könnt ihr uns zugucken, wie wir uns Geschichten erzählen. Ist das was? Ihr könnt uns weiterhin auch überall sonst folgen. Wo sind wir denn alle? Überall, ne?
Twitter, Facebook, Instagram, auf der Webseite, wir haben eine eigene Webseite.
Filmmagazin.audio auch, also da hat man natürlich das Gesamtpaket, da findet ihr auch alle Links, die ihr braucht. Und ansonsten, macht es einfach damit. Das ist okay so. Das reicht uns. Schreibt uns.
Schreibt uns auch gerne, was eure Lieblingseinbrüche sind.
Ja, was war
euer Lieblingseinbruch, den ihr jemals begangen habt? Was ist so eure favorisierte Methode? Oder wenn ihr noch keine Einbrecher oder Einbrecherinnen seid, dann könnt ihr uns auch schreiben, welche Einbruchsfilme ihr sonst toll findet.
Tipps im Forum.
Dann ist wahrscheinlich Ocean-Filme sind ja die bekanntesten, aber es gibt da wahrscheinlich noch wesentlich mehr.
Ja,
wie gesagt, sicher. Nach den 50er Jahren gibt es viele Riffifi-Filme, gibt es davon auch guten. Ich habe mir jetzt zumindest den Original-Riffifi mal angeschaut. Der ist jetzt nicht ganz so gut gealtert, das ist jetzt nicht mehr so ganz so spannend, diese 20-Minuten-Einbruch. Da passiert auch nicht besonders viel. Also heutzutage würde man dann wahrscheinlich, weil der Ausgang ist ja, dass die sehr leise sein müssen, dieses Loch bohren, weil halt die Alarmanlage sehr empfindlich auf Erschütterungen reagiert. Das ist dann aber auch, die sind einfach sehr vorsichtig und schaffen es dadurch. Also irgendwie heutzutage heutzutage hätte man irgendwie gemacht, oh, die haben noch irgendwie, fällt dann was runter oder so, ja. Oder die entdecken auf einmal, ist da noch ein Hund irgendwie im Juweliergeschäft, ja, und muss auch aufpassen. Irgendwas Neues passiert dann noch, ja. Womit sie nicht gerechnet haben, aber sie machen sich quasi einen Plan am Anfang und den können sie auch 100% so durchsetzen. Nice. Das ist ein bisschen nicht ganz so spannend.
So muss das funktionieren.
Aber damals war das ein großes Ding.
Schön.
Ja.
spannende Geschichte. Nächste Woche haben wir wieder ein anderes Thema.
Korrekt.
Wir sind in der nächsten Woche wieder beim Wechseln und haben, also wir haben uns noch nicht überlegt, was wir machen. Ne?
Noch, ich habe zwar auch schon eine Geschichte, aber müssen wir besprechen, ob wir denn das Thema behandeln
das
wollen.
Machen wir, wenn, die Kamera und die Mikrofone aus sind, dann besprechen wir das und ihr werdet es ja spätestens nächste Woche Sonntag hören. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Mhm. Und seid beim nächsten Mal wieder dabei beim Filmmagazin. Wir sagen tschüss.
Tschüss.
Eine Einfachtonproduktion 2021.